So, wir bleiben beim EKG, bei meinem zweiten Thema. Und dieses Thema basiert auf einem Paper aus dem April 2019. Das lautet: The Initial Evaluation and Management of White Complex Tachycardia, a Simplified and Practical Approach. Das Ganze ist erschienen im American Journal of Emergency Medicine. Man muss gleich dazu sagen, es handelt sich um eine reine Expertenmeinung mit viel, aber es ist keine Studie, es ist einfach nur, haben sich zwei Leute zusammengesetzt und haben sich
Torben überlegt. Und Johannes.
Schön wär's. Zwei Leute zusammengesetzt und haben versucht, eine möglichst einfache Herangehensweise an Breitkomplex-Tachykardien und deren Behandlung sich zu überlegen. Ohne jetzt komplexe Tachykardie-Algorithmen für die EKG-Analyse parat haben zu müssen.
Ja, gespannt jetzt.
Ich glaube, Breitkomplex-Tachykardien heben bei jedem Notfallmediziner, Intensivmediziner, Anästhesisten den Adrenalinspiegel. Das ist einfach, das sind potenziell lebensbedrohliche Momente. Differentialdiagnosen sind, was sagst du, welche haben wir da?
Also ganz klar, Breitkomplex ist die VT, also ventrikuläre Tachykardie.
Ja.
Das ist, glaube ich, das, woran jeder als erstes denkt. Dann diverse Schenkelblockbilder, die in der Tachykardie münden können.
Genau.
Supraventrikuläre SVTs, ja.
Supraventrikuläre Tachykardie mit Schenkelblock, richtig.
Was gibt's denn noch?
Ich nenne es jetzt nochmal extra, wobei es eigentlich in die SVTs mit Schenkelblock reingehört, sind Tachyarrhythmia absoluta mit Schenkelblock. Ist ja streng genommen auch eine supraventrikuläre, aber...
Und Präexzitation gibt es auch noch, glaube ich.
Genau. Ja. Genau, ventrikuläre Präexzitation, also Wolf Parkinson White.
Delta-Welle.
Genau. Dann gibt es noch, jetzt wird es schon wieder ein bisschen seltener, metabolische Entgleisungen wie eine schwere Hyperkaliämie und Vergiftung mit Natrium.
Stimmt, schwere Hyperkaliämie, das stimmt, die werden auch sehr breit. Aber die werden in der Regel nicht schnell eigentlich.
Ja, komm ich nachher kurz zu. Und Vergiftung mit Natriumkanalblockern. Das sind so die Differentialdiagnosen, die wir haben. Vergiftung mit Natriumkanalblockern, wahrscheinlich eher was, wo man als Anästhesist drüber nachdenkt. Wir müssen bei diesen Breitkomplex-Tachykardien ja leider relativ schnell entscheiden, wie wir den Patienten behandeln wollen. Und das bei hohen Adrenalin-Leveln. Das heißt, diese Autoren schlagen nun vor, und ich finde das sehr logisch, dass wir erstmal uns, die erste Entscheidung, die wir treffen müssen, ist die Tachykardie rhythmisch oder arrhythmisch? Das kann bei einer Tachykardie auch schon relativ schwierig sein, gebe ich zu. Je schneller das ist, desto schwerer ist zu entscheiden, ob es rhythmisch oder arrhythmisch ist. Aber wenn wir auf einem langen Rhythmusstreifen irgendwo arrhythmische Phasen sehen, können wir die Tachykardie als arrhythmisch werten.
Ja.
Ja. Also, dass sie trotzdem rhythmisch ist, weil danach eine rhythmische Phase kommt, oder eine potenziell rhythmische Phase, können wir ignorieren. Wenn es nicht offensichtlich ist, kann es helfen, bei einem Rhythmusstreifen ein zweites Blatt Papier drüber zu legen, sich drei R-Zacken zu markieren und dann das Ganze weiter zu verschieben und zu gucken, ob die Markierungen mit den R-Zacken kongruent sind. Wenn das zutrifft, dann ist es wahrscheinlich rhythmisch. Wenn das nicht zutrifft, handelt es sich wahrscheinlich um eine Arrhythmie.
Alter Internistentrick.
Genau. Wer gerade jetzt einen Zirkel zur Hand hat, kann natürlich auch einen Zirkel benutzen.
Hatte ich schon in der Schule nicht.
Ich habe mir überlegt, ob ich mir in meine Armtasche von meiner Notarzttasche...
Ein Zirkel?
Das wäre auf jeden Fall der Einzige.
Ja, genau, also das Alleinstellungsmerkmal. Man kann also sagen, Torben ist der mit dem Zirkel.
Der Bescheuerte mit dem Zirkel.
Das wäre aber geil. Also ja. Würde ich dir sponsoren. Ich würde dir dazu geben, wenn du das machst.
Okay. Wir gehen davon aus, ich werde das nicht tun. gehen wir davon aus, wir haben diese erste Entscheidung getroffen. Bei rhythmischen Breitkomplex-Tachykardien handelt es sich mit einer Wahrscheinlichkeit von circa 80% um eine VT. Ja? Die Wahrscheinlichkeit steigt noch, wenn der Patient strukturelle Herzerkrankung hat. Also wir machen ein bisschen Anamnese. Wenn wir also Patienten mit einem stattgehabten Herzinfarkt haben oder mit einer bekannten Herzinsuffizienz, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es eine VT ist, noch auf über 80%. Ja? Allein aufgrund der Wahrscheinlichkeit und der Gefährlichkeit können wir bei einem Patienten mit einer rhythmischen Tachykardie und einer strukturellen Herzerkrankung den behandeln wie eine VT bis zum Beweis des Gegenteils.
Völlig klar.
Ja. Um jetzt am Ende zu beweisen, dass es sich um eine VT handelt, müssen wir uns das EKG nochmal genauer ansehen. Können wir P-Wellen ausmachen? Bei einer Tachykardie manchmal sehr, sehr schwierig. Folgt auf jede P-Welle ein QRS-Komplex? Oder haben wir eine komplette atrioventrikuläre AV-Dissoziation? Wenn wir eine komplette AV-Dissoziation haben, das heißt, wir können P-Wellen oder besser so P-Hügelchen, ja, meistens auf den T-Wellen ausmachen, die rhythmisch verlaufen, aber nicht auf dem Ventrikel übergeleitet werden, dann haben wir eine VT. Ja. Sollten wir keine P-Wellen sehen, können wir uns nochmal die Brustwandableitung anschauen, also V1 plus V6. Wenn in den Brustwandableitungen QRS-Konkordanz herrscht, das heißt, alle 6 Brustwandableitungen gehen in dieselbe Richtung, ja, haben wir ebenfalls eine VT. Wenn wir jetzt eine SVT mit einem Schenkelblock haben, dann haben wir in den Brustwandableitungen das typische Schenkelblockbild. Ja. Mhm. Bei einer VT haben wir typischerweise ein und denselben Vektor über die gesamten Brustwandableitungen. Finde ich noch viel besser als nach Ps zu suchen, wenn ich ehrlich bin. Ja. 12-Kanal schreiben, die Zeit ist eigentlich meistens da. Und einmal die Brustwandableitung angucken. Zumindest, wenn man sich unsicher ist und die Patientenstabilität es zulässt.
Gut,
wenn die Patientenstabilität es wirklich nicht zulässt, wir haben eine rhythmische Tachykardie und der Patient hat eine strukturelle Herzerkrankung.
Strom.
Einfach handeln wie bei einer VT. Ja. Es gibt noch ein drittes Kriterium, das finde ich mehr akademisch witzig, als dass ich glaube, dass es wirklich relevant ist, das beweisend für eine VT sein kann. Das sind sogenannte Fusion Beats. Hat nichts mit dem Festival der Fusion zu tun, auch wenn es so ähnlich klingt.
Tritt nach einer bewusstseinserweiternder Substanzen auf.
Manchmal treten einzelne steile, schmale QRS-Komplexe während einer Breitkomplex-Tachykardie auf. Diese entstehen, wenn zwei Erregungszentren gleichzeitig feuern und es dadurch zu einer schnelleren Myokarderregung kommt. Im Rahmen einer rhythmischen Breitkomplex-Tachykardie sind Fusion Beats beweisend für eine VT, das im Rahmen von einer SVT mit Schenkelblock nicht auftreten kann, da es hier ja streng genommen nur ein Erregungszentrum gibt.
Mhm.
Ja, nämlich ein supraventrikuläres. Bei einer VT wäre es in diesem Fall so, dass zwei ventrikuläre Zentren gleichzeitig feuern, beziehungsweise ein supraventrikuläres und ein ventrikuläres gleichzeitig feuern. Also wenn wir Fusion Beats sehen, wissen wir, es ist eine VT. Ich habe selbst in meinem Leben, glaube ich, noch nie einen Fusion Beat gesehen, deswegen sage ich, es eher akademisch ist.
Ja. Ja?
Eine häufige Falle ist, und da haben die Autoren, glaube ich, wirklich recht, dass man denkt, der Patient ist eigentlich zu gesund für eine VT. Ja, Patienten mit einer VT können durchaus stabil sein. Ja, andersrum können Patienten mit einer SVT genauso schnell dekompensieren. Ja, gut, genug über die Unterscheidung geredet. Ich glaube, was wichtig ist, rhythmische Breitkomplex-Tachykardie mit, wenn er eine strukturelle Herzerkrankung hat und wir schnell handeln müssen, handeln wie bei einer VT. Wenn wir Zeit haben, 12-Kanal schreiben und auf die Vorderwandableitung gucken, wenn die alle denselben Vektor haben.
VT.
VT. Und als nice to know, wenn Fusion Beats da sind, handelt es sich auch um eine VT. Ja. Kommen wir zur Therapie. Wenn wir von einer supraventrikulären Tachykardie ausgehen, ist Adenosin das Mittel der Wahl. Ja. Adenosin dazu mal kurz muss schnell gespritzt werden. Das ist nichts, was man irgendwie so langsam. Initial gibt man, so kenne ich es jedenfalls, 6 Milligramm. Wenn das nicht erfolgreich ist, streng genommen 2 Minuten warten, weil das ungefähr die doppelte Halbwertszeit ist. Danach gibt man 12 Milligramm.
Das ist auch die ACLS-Empfehlung. Genau das.
Und Adenosin führt zu einer kompletten Blockierung des AV-Knotens. Und das Schöne an Adenosin ist, wenn es eine SVT ist, führt es meist zu einer Konversion in Sinusrhythmus. Wenn es eine VT ist, richtet es auch keinen Schaden an. Also man macht damit auch nichts kaputt. Ja. Selten beschrieben ist, dass VTs durch Adenosin auch konvertiert werden können. Ich glaube, das sind Einzelfallbeschreibungen. Das hat jetzt keine...
Was wichtig wäre, wenn man das macht, ist, dass man einen Rhythmusstreifen mitschreibt.
Ja.
Also, dass man einfach hinterher in der Notaufnahme irgendwas abgeben kann.
Absolut. Wenn wir eine VT vermuten, müssen wir entscheiden, ob der Patient laut diesen Autoren, ob der Patient stabil ist oder instabil ist. Ja, wenn der Patient instabil ist, sollte er kardiovertiert werden. Sie empfehlen jetzt einen Grundenergielevel von 100 Joule, also bei 100 Joule zu starten. Als Sedierung empfiehlt sich, das haben jetzt nicht die Autoren geschrieben, das sage ich, wenn man den Patienten sedieren möchte, Eto ist eine Möglichkeit. Propofol bei einem kreislaufsupprimierten Patienten finde ich schon schwieriger. Ja,
würde ich auch nicht nehmen, nein.
Ich habe es auch schon mit Dipi Mono gemacht. Das kriegt der Patient dann zwar mit, aber wenn man ihm erklärt, was passiert. Ketamin geht auch. Und
bei Dipi Mono hätte ich halt Sorge wegen der, ich will jetzt kein mit Pharmakokinetik langweilen, aber wegen der Dauer, bis der maximale Wirkspiegel erreicht ist. Sind ja eigentlich 40 Minuten, muss man ehrlicherweise sagen. Und
aber Dipi macht High.
Mag sein.
Vielleicht ist der ist
ja auch also 0,1 Fender plus ein bisschen Eto.
Ja.
Mein Tipp vom alten Internisten.
Konversionsrate von einer Kardioversion liegt ungefähr bei 95% und das Schöne ist, der Strom wirkt sofort. Beim stabilen Patienten empfehlen diese Autoren jetzt medikamentös zu kardiovertieren. Ja.
Ihr könnt nicht sehen, dass ich mir den Kopf schüttel.
In der Reanimation, ja, lass mich mal vorstellen, was die sagen.
Ja, erzähl mal.
In der Reanimation ist laut AHA ja mittlerweile Lidocain und Amiodaron gleichwertig. Ja, dies gilt für den Patienten mit der stabilen VT nicht. Hier ist Amiodaron wirksamer. Am wirksamsten wäre Procain, welches in Deutschland eher selten griffbereit ist, aber das ist laut Studien am wirksamsten, sodass wahrscheinlich die Wahl auf Amiodaron fallen würde. Ein Vorteil vom Amiodaron ist, und ich greife Johannes aber ein Stück weit vorweg, dass es im Gegensatz zum Strom und auch im Gegensatz zum Procain die Rückfallraten verringert, dass die Leute wieder in eine VT fallen. Das ist die Argumentation.
Das würde aber voraussetzen, dass Sie sagen, die 300 Milligramm oder die 150 Milligramm, ja, die man ja eigentlich gibt zur Konversion, zur medikamentösen, das ist ja keine Reanimationssituation,
ja,
sind eine Aufsättigungsdosis und dem ist ja nicht so.
Genau, es muss dann weitergemacht werden.
Genau. Und es gibt ja auch Studien, darf ich jetzt was sagen?
Ja, oder?
Also es gibt ja auch Studien, die sagen, also das, die medikamentöse Konversionsrate liegt irgendwo bei 65% und die Stromkonversionsrate liegt irgendwo bei 90% oder 95%. 85%. Ja, also bei einer oder 95% hast du ja, ja vorhin gesagt. Das heißt, der Erfolg spricht ganz klar für die Kardioversion.
Ja.
Und ich würde es so machen: Konversion mit Strom und dann Amiodaron-Aufsättigung mit Perfusor.
Ja, ja, ist, dem habe ich nichts entgegenzusetzen. Also das, was fürs Amiodaron spricht, ist halt, um Rückfall zu verhindern.
Das verstehe ich. Der Argumentation kann ich folgen. Nur ich glaube, dass die 150 Milligramm dann der heiße Tropfen auf den Stein, also der berühmte heiße Tropfen sind.
Hm. Tropfen auf den heißen Stein.
Den meine ich.
ja, kann sein. Ich glaube, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass es vielleicht einfach auch sinnvoll ist zu wissen, macht die Klinik, wo ich den Patienten hinfahre, das weiter, was ich da gerade tue. Wenn die eh kein Amiodaron nehmen, dann kann ich auch ihn präklinisch konvertieren und danach ohne Amiodaron in die Klinik fahren und sagen, hier macht ihr jetzt, was ihr für sinnvoll haltet.
Also ich würde im präklinischen Setting tendenziell eher zum Strom greifen. Mhm. Ich will nicht sagen immer, aber tendenziell eher.
Okay.
meine Meinung.
Ich glaube, zu sagen, es ist, also ich verstehe, was du meinst, und ich sehe auch ganz klar den Vorteil persönlich vom Strom. Ich glaube, wir sind aber nicht so weit, dass wir sagen können, Strom ist richtig und das Amiodarone ist falsch.
Nein. Also, ich habe auch schon mit Strom das mit Amiodarone das gemacht. Ja. Nur ist ja auch egal. Ja.
Kommen wir zur arrhythmischen Breitkomplex-Tachykardie. Dann haben wir, wenn wir eine Arrhythmie vorliegt, ist eine VT unwahrscheinlich bis ausgeschlossen. Ja. Wir haben hier zwei wichtige Differentialdiagnosen. Das ist einmal das Vorflimmern mit Schenkelblock und das Vorflimmern mit Präexzitation, also mit dem WPW. Beim Vorflimmern mit Schenkelblocks haben wir meist Frequenzen, meist, nicht immer, von 120 bis 160. Ja, das ist ja auch so das typisch TAA, die typische TAA-Frequenz, in der wir uns bewegen.
Und Vorflattern. 140.
In den Brustwandableitungen liegt das typische Bild eines Rechts- oder Linksschenkelblocks vor. Also da haben wir ja wirklich die Zeit, beim Vorflimmern
zu gucken.
Das heißt, wir können das eigentlich auch ganz gut identifizieren. Beim Vorflimmern mit BPB, die sind deutlich schneller. Die haben Frequenzen von 180 und mehr. Die Kammerkomplexe haben aufgrund der komplett atypischen Erregungsausbreitung eine bizarre Form. Das heißt, wir können nicht die typischen Rechts- oder Linksschenkelblock, das typische Rechts- oder Linksschenkelblock-Bild in den Brustwandableitungen identifizieren. Im Englischen fand ich ganz witzig, ist der die Merkhilfe für ein Vorflimmern mit Präexzitation FBI, Fast Bizarre Irregular.
So wie FBI halt.
Ja, wie FBI halt. sollte bei einer arrhythmischen Tachykardie Fusionskomplexe, die wir vorhin besprochen haben, sichtbar sein, also schmale, steile Komplexe, ist dies im Übrigen Beweisen für ein Vorflimmern mit Präexzitation. In diesem Fall fällt eine Erregung über den AV-Knoten mit einer Erregung über das zusätzliche Leitungsbündel zusammen. Und dadurch entsteht der Fusionskomplex. Auch nice to know, würde ich sagen. Bei jeder arrhythmischen Tachykardie mit einer Frequenz von über 200 sollten wir von einem Vorflimmern mit WPW ausgehen. Ja, also schneller als 200 wird eine
TAA nicht.
Da der AV-Knoten keine Frequenzen von über 200 überhaupt durchlässt. Also, und die TAA läuft ja noch über den AV-Knoten. Auch in diesem Fall kann die Anamnese uns helfen, also bei der arrhythmischen Breitkomplex-Tachykardie. Vorflimmern mit Schenkelblock tritt eher bei Patienten mit einer strukturellen Herzerkrankung aus, wohingegen Vorflimmern mit WPW eher bei herzgesunden jüngeren Patienten wahrscheinlich ist. Ja? Therapie. Beim Vorflimmern mit Schenkelblock behandeln wir wie bei jedem anderen Vorflimmern. Ja? Das heißt, Beta-Blocker wäre mein Erstangriff, 5 Milligramm. Digital ist die Alternative, und bei klinischer Instabilität, das, was Johannes vorhin schon gesagt hat, Kardioversion. In dem Fall auch sofort.
Aber bitte synchronisieren.
Ja. Schöne Taste, immer drücken. Beim Vorflimmern mit WPW müssen wir alles vermeiden, was den AV-Knoten blockiert. Das heißt Adenosin, was wir bei der regulären Tachykardie noch nutzen wollten. Verapamil ist, glaube ich, mittlerweile out. Beta-Blocker und Digitalis. Also das, was die Therapie für das Vorflimmern und Schenkelblock ist, sollten wir hier vermeiden. Ja. Wenn wir nämlich den AV-Knoten blockieren, kann das Vorflimmern mit der Vorflimmerfrequenz über das zusätzliche Leitungsbündel übergeleitet werden. Das können Frequenzen von über 300 sein, die dann 1:1 ohne Filter auf den Ventrikel übergeleitet werden, und dann sind wir am Kammerflimmern. Amiodarone ist in diesem Zusammenhang übrigens auch umstritten, da es mehrere Fallberichte gibt, die in diesem, die mit dem Tod des Patienten enden, um das Ganze abzukürzen.
Ups. Bei WPW jetzt.
Ja, bei Vorflimmern mit WPW.
Ja.
Genau. Im Falle von einem FBI, also Fast, Bizarre, Irregular, sollten wir Strom bevorzugen. Was wieder für Johannes These spricht, besonders wenn man sich unsicher ist.
Je kränker, desto Strom. Es ist einfach so.
Ja. Die Stromstärke ist bei einem Vorflimmern mit Präexzitation höher zu wählen, laut der Autoren. Die Angaben variieren in den Studien, die sie hier zitieren, zwischen 120 und 200 Joule. Ja, also mehr als bei VT. Wenn wir doch eine medikamentöse Therapie wollen, dann Flecainid, was zwar auf Intensivstation da ist, denke ich, aber im NEF-Dienst.
Vielleicht hat der Patient es ja in der Tasche.
Ja, wenn er einen Vorflimmern hat. Ja, stimmt. Das wird als sicher angesehen. Man muss es halt da haben. Ja. So viel zu den beiden großen Komplexen. Also schnell und rhythmisch und breitkomplex. Wahrscheinlich eine VT. Schnell und unregelmäßig. Einmal in 12-Kanal schreiben. Gucken, ob ein typisches Rechts- oder Linksschenkelblockbild vorliegt. Wenn das vorliegt, können wir von einem Vorflimmern mit Schenkelblock ausgehen. Wenn da bizarre Komplexe sind, haben wir vielleicht einen seltenen Fall eines Vorflimmerns mit Präexzitation. Die sind wirklich krank, also sind alle wirklich krank, aber da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein und dann sollten wir Strom benutzen, da die ganzen Medikamente uns...
Oder Flecainid.
Ja. In dem Fall mehr schaden können als helfen. Sonderformen, die wir zu Anfang schon gesprochen haben. Im Rahmen einer Hyperkalämie können ebenfalls Breitkomplex-Tachykardien auftreten. Diese zeichnen sich aber durch eher langsame Frequenzen aus, wie Johannes vorhin schon angemerkt hat, dass die eigentlich nicht so schnell werden. Wir reden hier normalerweise nicht über Frequenzen von über 130. Sie haben sehr breite QRS-Komplexe. Wir sollten in der Klinik die Möglichkeit haben, das zu beweisen mit einer BGA. Ja, präklinisch ist das natürlich nicht so leicht, aber dann auch die Anamnese des Patienten für so hohe Kaliumspiegel, über die wir hier reden, reden wir wahrscheinlich schon über einen Dialysepatienten, um das zu entwickeln. Wenn wir wissen, der hat eine Hyperkalämie, sollten wir relativ schnell Kalzium geben.
Ja, Kalzium, bitte, endlich sagt das mal einer. Ich mache es immer und alle gucken mich immer an. 10 Milliliter Kalziumgluconat.
Ja.
Ja, Membranstabilisierung.
Genau.
Mehr gibt's auch nicht. Also Torben macht das natürlich immer schon, aber sonst ist das nicht besonders verbreitet, muss man sagen.
Okay.
Das ist immer
so. War mir nicht bewusst, dass das.
Ja. Du warst auch lange nicht auf der internistischen Intensivstation, Torben.
Okay. Ja. Außerdem sollte das Kalium natürlich gesenkt werden. Zum Beispiel Glucose, Insulin ist, glaube ich, der Klassiker. Natriumbicarbonat, gerade wenn die Patienten acidotisch sind, ist das eine Möglichkeit.
Salbutamol noch vernebeln.
Ja, Salbutamol
vernebeln. In hohen Dosierungen.
Dazu habe ich noch einen Nerd-Tipp. Genau, in hohen Dosierungen, du sagst es, das ist nämlich der Nerd-Tipp. Die empfohlene Dosis
ist 8-mal so hoch.
Ist 8-mal so hoch, das heißt, wir reden über 10 bis 20 Milligramm. Ja, als die normale Salbutamol-Dosierung zur Bronchodilatation. In diesem Zusammenhang viele Grüße an Dr. TZ auf Twitter.
Da habe ich es auch gelesen. Twitter wirkt.
Ja. Genau. Also dann viel Salbutamol, wenn man das dafür nutzen möchte. Überdosierungen mit Natriumkanalblockern treten im Rahmen von Medikamentenfehldosierungen auf, wobei man ehrlich sagen muss, dass wir was mit Natriumkanalblockern behandeln in Deutschland ist eher selten.
Also ich habe ein Anästhesiebuch, in dem steht drin, wenn du willst, dass der Patient nicht presst, bei Nacht Abdominal-OP sollst du 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht Lidocain IV geben.
Okay, ich kenne das auch mit dem Lidocain IV. Ich kenne das als besonders schonende Einleitung, um eine Hirndrucksteigerung zu vermeiden, wenn du eine Blutung vermeidest. Stand mal in einem uralten NAW-Buch drin.
Also in meinem Buch ist Auflage 2019.
Okay.
Also,
naja.
Ich lasse das mal, habe ich mir so gedacht.
Morphologisch ist es bei einer Lokalanästhetika Intoxikation bzw. Intoxikation mit Natriumkanalblockern ähnlich wie bei einer metabolischen Entgleisung. Wir haben eher langsame Frequenzen und sehr breite Komplexe. Bei einer Medikamentenfehldosierung sollte man die Giftnotrufzentrale kontaktieren. Je nach Stabilität des Patienten ist nur Überwachung notwendig, wenn er relativ stabil ist. Auch sonst gibt es natürlich noch mit Lipofundin Rescue, je nach Wirkstoff, die Möglichkeit. Eine lokalanästhetische Intoxikation, ebenfalls Lipofundin Rescue, aber das ist ein eigenes Thema, was wir vielleicht mal in einem gesonderten Podcast behandeln. Da kann man,
denke ich auch,
kann man noch ein bisschen mehr zu sagen. Ich weiß, es ist immer schwierig, über Algorithmen in Podcasts zu reden. Das wurde mir auch bei dem Tracheotomie-Thema gesagt. Ich hoffe, ich habe das diesmal ein bisschen besser rübergebracht, aber auch hier fand ich das Thema, das ist einfach so ein typisches Thema, das muss man einmal im Kopf durchgegangen haben, um es in einer Notfallsituation parat zu haben. Und dann hoffe ich, dass ich dir vielleicht dem einen oder anderen helfen konnte.
Ja, also ich finde auch, Torben, das ist, erstens hast du es sehr gut dargestellt, aber es ist auch wirklich wichtig, dass man das Konzept im Kopf einmal hat. Ja. Breitkomplex Tachykardie, was kann ich tun? Was sind auch die Differentialdiagnosen? Weil wenn man sich auf seinen ACLS-Kurs vielleicht verlässt, dann geht's ja immer, es gibt da ja nur eine Breitkomplex Tachykardie. Wenn man mal ehrlich ist. Und ansonsten
vielleicht auch die Torsade.
Ja, genau. Und es gibt auch das Vorhofflimmern, aber das gibt's nicht als Breitkomplex-Variante.
Ja.
Und da greift man ein bisschen kurz.
Ja.
Ich denke, von einem guten Notfallsanitäter kann man das erwarten, dass es unterscheidet von einem Notarzt, sollte man es erwarten müssen.
Ja, wenn wir uns Notärzte nicht selbst abschaffen wollen, müssen wir das können,
denke ich. Genau, denke ich auch. Und du hast uns einiges an die Hand gegeben, wie wir das jetzt machen. Und ja, Dämmantau, ne? Ja,
wenn ihr Fusion Beat seht, ist es entweder eine VT oder...
oder ihr habt richtig gut aufgepasst. Ja,